Ja, vielen Dank, dass wir wieder mal bei euch sein dürfen, wissen, auch berichten und euch mitnehmen dürfen in das, was uns beschäftigt. Vielleicht für diejenigen, die uns nicht so kennen, wir sind Nadine und Ewald, werden nachher noch ein bisschen was zu unserem Dienst sagen. Aber vielleicht an dieser Stelle soweit, wir sind mit Missionswerk Frontiers unterwegs und setzen uns dafür ein, dass unter den muslimischen Volksgruppen Gemeinde Jesu entsteht. Und was wir genau machen, das werden wir gleich noch ein bisschen erzählen. Aber eine Sache, die ich viel mache, ist über das Thema Berufung sprechen. Immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen, naja, für das, was ihr oder eure Leute da machen, da brauchst du eine klare Berufung, oder? Wenn ich Seminare anbiete zum Thema Berufung, dann sitzen immer wieder Leute da und fragen, wie finde ich meine Berufung? Ich will eine Berufung haben. Und meistens starte ich meine Seminare damit mit der Frage, dass ich sage, ja, wenn sie denn kommt, die Berufung, wie wirst du sie denn erkennen? Woran wirst du festmachen, dass eine Berufung da ist? Und dann ist meistens betretenes Schweigen im Raum. Weil das Problem, was wir haben, ist doch, dass wir so die Geschichten im Alten Testament haben und uns damit festmachen und sagen, so muss das sein. Und ich stelle auch oft die Frage, wofür brauchst du eigentlich genau eine Berufung? Was verbindest du damit? Und dann lasse ich mir das mal zusammentragen und kurz zusammengefasst, letzten Endes geht es ja darum, dass ich so ein Stück weit vielleicht eine Trumpfkarte in der Tasche brauche. Wenn ich frage, was verbindest du? Warum brauchst du eine Berufung? Dann kommen Antworten wie, ja, dann werde ich gesegnet. Und wenn du keine Berufung hast? Wie viele Dinge in deinem Leben machst du, wo du keine klare Berufung hast? Segnet Gott nur, wenn er vorher ganz klar durch einen brennenden Busch gesprochen hat? Oder es kommen Dinge wie, ja, dann kann ich es besser meinen Eltern erklären. Ja, was sollen die Eltern sagen? Wenn Gott sagt, ne, musst du es halt machen. Und dann ist es nicht mehr meine verrückte Idee. Und ich habe so einen schwarzen Peter, den ich jemandem zuschieben kann. Ich kann es rechtfertigen. Und wir merken dann, dass da oft etwas verbunden wird mit der Berufung, was vielleicht gar nicht damit gemeint ist. Und letzten Endes können wir es runterbrechen auf diese eine Trumpfkarte, die ich in meiner Tasche habe. Und wenn immer ich sie brauche, kann ich sie rausziehen und sagen, hier ist es. Ich kann zu meinen Eltern gehen und sagen, hier, Gott hat gesagt. Ich kann zu Gott gehen und sagen, Gott, du hast gesagt und jetzt musst du mich segnen. Und es darf nicht schieflaufen, weil du hast gesagt. Aber ist das so? Berufung scheint irgendwie so ein ganz klares Konzept bei uns zu sein und trotzdem fällt es uns ganz schwierig, das festzumachen. Und sagen, so funktioniert's. Aber wenn ich es doch so dringend brauche, um gesegnet zu werden, warum gibt Gott uns nicht in der Bibel einen 10-Punkte-Plan und sagt, so geht's? Ja, vielleicht hast du ihn gefunden, ich habe ihn noch nicht gefunden. Und wenn da so viel dran hängt, warum haben wir das nicht? Wir schauen, wenn wir Berufung, das Wort mal anschauen in der Bibel, da finden wir einige Dinge, die uns aber meistens nicht so weiterbringen. Wir lesen, wir sind berufen zum Frieden. Wir sind berufen zur Heiligung. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Das ist klar. Willst du deine klare Berufung haben? Da steht's. Und das wollen wir nicht so hören. Wir wollen doch genau das. Was soll ich eigentlich morgen Nachmittag machen? Soll ich in das Land gehen oder in das Land? Soll ich diesen Job machen oder das? Da wollen wir. Da bringt mir doch der Vers nach Gemeinschaft nicht viel. Wie ist das eigentlich mit diesen klaren Berufungen? Und was das alles noch ein bisschen verwirrender und komplizierter macht, ist, dann haben wir das, diejenigen, die in der Kinderstunde waren, haben diese ganzen Bilder im Kopf. Berufung geschieht wie bei Mose. Da brennt der Busch und der Busch verbrennt nicht, aber spricht. Und dann ist doch alles klar. Und innerlich denken wir, ja, wenn ich sowas hätte, das wäre doch gut, oder? Dann haben wir die Geschichten von Elisa, der kriegt von Elia den Mantel umgeworfen und sagt, du bist dran. Ab jetzt bist du der Prophet. Wir lesen von einem Jeremia, der ganz klar Gottes Stimme hört. Wir lesen von einem Petrus, der einen Traum hat und ganz klar den Auftrag bekommt und denken, das wäre doch was. So muss funktionieren. Und warten drauf. Und meine Frage ist, wie viele Leute aus dem Neuen Testament kennst du eigentlich, die so eine Geschichte haben? Petrus? Paulus? Und dann wird's eng. Schauen wir mal Paulus und sein Team. Paulus ist mit ungefähr 40 Männern und Frauen unterwegs, die zu verschiedenen Zeiten sein Team unterstützt haben. Wie waren deren Berufungen? Einer der engsten Mitarbeiter von Paulus, der Silas, Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie der berufen worden ist? Ich glaube, vom Silas können wir einiges lernen, da werde ich einiges dazu sagen. Aber vielleicht schon mal vorweg, ich glaube, dass das Ganze aus meiner Praxis und meiner Erfahrung und meinem eigenen Werdegang, glaube ich, das ganze Thema Berufung wird ein bisschen überbewertet. Ich glaube, wir verbinden damit zu viel. Und ich hoffe, und das versuche ich durch die Predigt ein bisschen deutlich zu machen, dass wir entspannter mit dem ganzen Thema umgehen können, weil Gott entspannter ist. Und vielleicht ein paar Gedanken. Berufung war manchmal im Alten Testament sehr klar. Zweifel hatten die Menschen trotzdem. Brauchen nur an die Ausreden von Mose denken. Ich meine, wenn der Busch spricht und trotzdem diskutiert Mose mit Gott. Jeremia hört die Stimme Gottes ganz klar und deutlich und trotzdem zweifelt und er sagt, ich kann das doch nicht. Gott, hast du es wirklich gemeint? Meinst du wirklich mich? Was mir auch auffällt ist, je klarer die Berufung, desto schwerer der Auftrag. Und mein Freund fragt dann immer, wie klar sollte deine Berufung jetzt sein? Ich glaube, es gibt es diese ganz klaren Dinge, die Gott sagt, ganz klares Reden. Das werden wir nachher bei Paulus auch sehen. Aber meistens wird dann der Auftrag auch schwer und herausfordernd. Und eine Frage oder zwei Fragen, die ich mitgeben möchte am Anfang. Spielt Gott Verstecken mit uns? Hat er irgendwo deine Berufung versteckt? Vielleicht bei dir im Garten oder in der Bibel kryptisch versteckt und wir müssen es irgendwie rausfinden durch irgendwelche Bibelverse? Ist Gott wirklich so, dass er ein ganz klares Bild von uns hat, was wir tun sollen und was nicht, wie wir unser Leben gestalten sollen, aber er sagt es uns nicht? Und wehe, wir finden es nicht. Und können es nicht benennen, dann wird er uns auch nicht segnen. Ist Gott wirklich so? Was für ein Gottesbild steckt dahinter? Ich habe es vorher schon gesagt, der Silas, einer der Männer, der ganz viel mit Paulus unterwegs war. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen mal in seine Geschichte ein Stück weit einzutauchen und mit der Frage zu lesen, was lernen wir eigentlich zum Thema Berufung? Oder letzten Endes geht es ja eigentlich um Entscheidungen treffen. Ich muss ja eine Entscheidung treffen, ich will eine Entscheidung treffen und ich will eigentlich, dass es die richtige Entscheidung ist. Dass es mir nicht nachher auf die Füße fällt. Also am Ende geht es um die Frage, wie treffe ich die Entscheidung? Und mit dieser Frage mal die Geschichte vom Silas zu lesen. Apostelgeschichte 15, da taucht der Mann zum ersten Mal auf. Die Geschichte ist die, das Apostelkonzil ist da, Paulus ist ja schon vorher losgezogen mit seinem Kollegen Barnabas, die haben Gemeinden gegründet, Heiden kommen zum Glauben und da ist diese Verwirrung zwischen Juden und den Heidenchristen, was soll man einhalten? Paulus kommt nach Jerusalem, da ist das Apostelkonzil, das heißt die Leiter der Gemeinde treffen sich, unterhalten sich über die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Heiden um, was müssen sie einhalten oder nicht, und sie treffen Entscheidungen und dann heißt es, und diese Entscheidung muss jetzt zu den Aposteln, zu den Gemeinden verkündet werden. Und so lesen wir dann in Kapitel 15, Vers 22. Und darauf beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Hier taucht der Mann zum ersten Mal auf. Silas, einer, so wird uns beschrieben, einer der führenden Männer in der Gemeinde in Jerusalem. Wir wissen nicht, wie er zum Glauben gekommen ist. Wir wissen nicht, wie er zu einem der führenden Männer wurde. Das war er einfach. Und dann senden sie sie los. Und sie gehen. Und das ist das Interessante. Paulus hat ja zu dem Zeitpunkt schon so einen etwas zweifelhaften Ruf. Der steht ja auf der Seite der Heiden. Und nicht jeder Jude und Christ glaubt ihm so. Und jetzt suchte man nicht einfach irgendwelche Männer aus, sondern man suchte Männer aus, die eine gewisse Glaubwürdigkeit hatten. Und sagen, wir senden sie mit, damit sie der Botschaft Glaubwürdigkeit verleihen können. Das ist sein Auftrag. Und wer trifft die Entscheidung, dass Silas geht? Die Gemeinde. Da kommen die Brüder der Gemeinde zusammen und sagen, du gehst. Für diesen Auftrag nehmen wir dich. So können wir auch Berufungen aussprechen, oder? Wenn du eine klare Berufung hast, geh doch zu deiner Gemeindeleitung und sagt ihr. Das ist biblisch. Und dann gehen sie los und kommen dann an und dann lesen wir in Vers 30 und Vers 30, sie wurden nun verabschiedet, gingen nach Antiochia und sie versammelten die Menge, übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Ja, sie kommen an, übergeben das, Auftrag erledigt. Und was lesen wir denn weiter? Und Judas und Silas, die selbst aber auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Der Auftrag für Silas war ja klar. Geh, bestätige das Schreiben, das ist dein Auftrag. Und was macht der Silas? Da heißt es, er war selber Prophet und er ermutigt und stärkt die Gemeinden. Er lebt einfach seine Gabe. Wir lesen nichts von hier, dass Silas erstmal in einen Berufungsworkshop geht und fragt, soll ich hier meine Gabe leben oder nicht, sondern er macht es einfach. Das, was er zu Hause gemacht hat, so hat er sich nämlich bewährt, als Prophet in der Gemeinde zu leben, das macht er jetzt an seinem neuen Ort auch. Das ist das Einzige, was er kann. Und dann macht er das. Keine großen Fragen, soll ich dies oder jenes, sondern das mache ich. Ich mache das, wozu ich begabt bin, das, weil Prophetie, die Gabe des Propheten, ist etwas, was Gott ihm schenkt, weil er geschenkt hat. Also macht er das. Und dann lesen wir weiter, Vers 33, und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Jetzt entscheidet die Gemeindeleitung da in Antiochia, Brüder, eure Zeit ist vorbei, wir brauchen euch nicht mehr, ihr dürft zurückgehen. Geht. Und dann wird's spannend. Vers 34. Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Dieser Vers steht nicht in jeder Bibelübersetzung drinne. Und ist wahrscheinlich eine Einfügung, die etwas später dazugekommen ist. Wir können es nicht ganz im Detail jetzt so besprechen. Aber die Argumentation ist hier so, die Gemeindeleitung schickt Silas nach Hause, aber ein paar Verse später ist er immer noch da. Und jetzt muss man erklären, warum ist er immer noch da? Und dann wird hier gesagt, Silas beschloss, dort zu bleiben. Der hat sich einfach dem Ganzen widersetzt, selber entschieden und gesagt, ich bleibe. Ich will hier bleiben. Wir wissen nicht die Gründe, warum. Aber wahrscheinlich war es so, dass er das so spannend fand, was da um Paulus und den Heiden gerade herum passiert, dass er sagt, da will ich Teil von sein. Und ich bleibe einfach, ich gehe nicht mehr zurück. Ich bleibe jetzt hier. Und schon war er da. Und dann heißt es weiter, und Paulus und Barnabas, die blieben weiter da und machten viele Sachen. Paulus und Barnabas waren ein Team. Und dann nach ein paar Tagen heißt es in Vers 36, nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Ja, Paulus hatte ja mit Barnabas die erste Missionsreise schon gemacht, da haben sie Gemeinden gegründet. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Barnabas, lass uns nochmal zurückgehen. Lass uns all die Gemeinden besuchen, die wir gegründet haben, sie stärken, lass uns losziehen. Und es war klar, Paulus geht mit Barnabas. Das Team funktioniert, die beiden sind Kollegen. Und Barnabas wäre der eigentliche Leiter zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt eine Situation, die nicht ganz so schön ist. Barnabas, Vers 37, riet dazu, den Johannes Markus mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es nicht für richtig, dass der, der sie verlassen hat, mitgenommen werden sollte. Sie sind nicht ganz einig, sollen wir den Markus mitnehmen oder nicht. Und Vers 39, kann man sich von Paulus fast nicht vorstellen, heißt es, deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Paulus und Barnabas haben sich gestritten. So heftig, dass die beiden nicht mehr zusammenarbeiten können. Dass sie sagen, zwischen uns funktioniert es nicht mehr. Darf man das? Nein. Sollte man nicht tun. Aber es passiert. Es ist passiert. Paulus und Barnabas haben sich so heftig gestritten über diese eine Person, dass sie sagen, es geht nicht mehr. Und Barnabas sagt, na, dann nehme ich den Markus trotzdem und ich gehe alleine. Paulus, mach du, was du willst. Und er geht. Und was macht Paulus dann? Vers 40. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus. Und Paulus sagt, gut, dann geh du deinen Weg, ich gehe meinen. Ich nehme halt den Silas mit und wir gehen eben los. Und dieser Streit ist ganz zentral im Leben von Paulus, aber auch im Leben von Silas. Dieser Streit ändert alles oder vieles. Er ändert die komplette Zielrichtung von Paulus und seinem Dienst. Paulus sagt, lass uns hingehen, die Gemeinden besuchen. Und das war Zypern. Und wir lesen, Barnabas ist dann da hingegangen. Paulus ändert seine komplette Missionsrichtung und sagt, okay, geht ihr in die Richtung, dann gehen wir in die Richtung. Das wäre ohne den Streit nicht passiert. Paulus trennt sich von Barnabas Und aus einem Team werden zwei. Und er nimmt sich den Silas. Hat Silas vorher die Stimme Gottes gehört? Hat der Busch gebrannt? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Paulus sagt, Silas, du bist cool, dich will ich bei mir haben. Komm mit, wir gehen zusammen. Reicht das aus für eine Berufung? Vor allem noch mit dem zu gehen, der verantwortlich ist für den Streit? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr als Gemeinde entscheiden müsstet, da kommen diese zwei Männer auf euch zu und sagen, wir wollen gehen. Wollt ihr uns senden? Und der eine von beiden hat vorher schon seine eigene Entscheidung getroffen, nicht so ganz in Harmonie mit den Ältesten gelebt, einfach selber entschieden. Und der zweite hat gerade einen riesen Streit vom Zaun gebrochen. Ich bin persönlich überzeugt, dass die beiden sich versöhnt haben. Und wir lesen später im Neuen Testament, dass Paulus auch mit Markus sehr eng wieder zusammengearbeitet hat. Also ich glaube, das ist auch passiert. Das war nicht für ihr Lebensende, aber in dieser Situation war es so. Und das sind diese Männer. Der eine trifft eigene Entscheidungen und der andere streitet sich. Und die sollen jetzt ausgesandt werden? Reicht das aus für eine Berufung? Und genau diese beiden Männer benutzt Gott, um Gemeinde in Europa zu starten. Genau die beiden Männer sind diejenigen, die das Evangelium zu uns nach Europa bringen. Hätten wir vielleicht nicht so gemacht. Und ich stelle fest, mein ganzes Konzept von Denken, was ich von Berufung und wie sowas passieren muss, bringt das alles durcheinander. Da entscheiden die einfach selbst und gehen. Und dann ziehen sie los, Apostelgeschichte 16, und dann wird ein paar Städte beschrieben, wo sie hinkommen, und dann heißt es, sie kommen nach Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, ein Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Und diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und dieser Satz, das ist die Berufung von Timotheus. Timotheus ist einer der Nachfolger von Paulus später. Wir lesen nicht viel mehr über ihn, wie er beruft. Wir wissen nur, er ist ein gläubiger, junger Mann, hat einen guten Ruf, hat sich bewährt in der Gemeinde. Und Paulus sagt, komm mit, dich will ich bei mir haben. Das scheint ein Muster zu sein, dann haben sie das auch schon so gemacht. Und der Timotheus geht mit. Wir kennen all das drumherum nicht. Gab es ein Drumherum oder auch nicht, wissen wir nicht. Scheint aber irgendwie auch nicht so wichtig zu sein. Und spannender wird es noch beim Timotheus. Es ist nicht nur, dass er einfach mitgezogen ist, sondern es heißt in Vers 3, diesen wollte Paulus mit sich ziehen zu lassen und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen. Und jetzt wird es spannend. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber spätestens, bei mir ist es so, spätestens wenn einer an mir rumschnippelt, dann will ich wissen, ob es dran ist oder nicht. Ist das wirklich von Gott? Und OPs damals waren anders als heute. Einfach nur, weil der Paulus sagt, komm mit, lass ich das mit mir machen? Anscheinend war es okay für Timotheus. Der braucht, wir lesen nichts davon, dass irgendwelche Berufungsworkshops und sonst irgendwas da war, sondern einfach, komm mit, ich sehe etwas in dir, du hast etwas und das kann ich gebrauchen, um Gemeinde in Europa zu gründen. Der wusste noch nicht, dass es in Europa geht. Kann ich gebrauchen. Komm mit. Reicht das aus? Würde es dir ausreichen, wenn ich sage, Heinz, komm mit, ich kann dich gebrauchen? Warum brauchen wir immer noch so vieles drumherum? Irgendwie hat es da doch funktioniert. Und es wird spannend. Und dann heißt es, sie gehen weiter und durch die verschiedenen Gebiete. Und dann ist Vers 6. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden. Paulus wollte nach Asien, in den Nordosten. Da will ich hin. Und wir wissen nicht, wie es war. Es heißt nur, es wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt. Keine Ahnung, wie das war. Aber Paulus war sicher, es war der Heilige Geist, der ihn nicht erlaubt hat, dorthin zu gehen. Und dann heißt weiter, und als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es nicht zu. Für uns ist es erst einmal so Orte, die wir lesen. Aber ich habe mir mal das Mühe gemacht, ich habe mir auf der Karte mal das angeschaut. Und ungefähr vereinfacht ausgedacht, Paulus, ich will dahin gehen, der Geist verwehrt es ihn, ja, dann gehe ich dahin und der Geist verwehrt es ihn, dann gehe ich dahin und der Geist verwehrt es ihn. Und eigentlich die Richtung ist immer die gleiche. Und dann lesen wir weiter in Vers 8, und da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinaus nach Troas. Paulus sagt, ich lasse mich davon noch nicht abhalten. Ich gehe weiter, ich will nach Asien. Und dann kommt er nach Troas. was uns erstmal so vielleicht nicht sagt. Aber Troas ist eine Hafenstadt und sagt, Paulus sagt, wenn es übers Land nicht geht, dann nehme ich eben ein Schiff. Wo ist das Problem? Aber ich komme nach Asien. Und dann lesen wir Vers 9, und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ja, diese Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ich glaube, dass Paulus so fokussiert auf Asien war und dass Gott gesagt hat, ich will dich aber da gar nicht haben. Ich will dich in Europa haben. Und Gott spricht hier durch einen Traum ganz deutlich zum Paulus, weil es eine besondere Situation war. Paulus musste es hören. Paulus war so in seiner Aufmerksamkeit, in diesem Tunnelblick, dass Gott in einer dramatischeren Art und Weise reden musste, um ihn da rauszuholen. Anders hätte es Paulus nicht gehört. Aber das wird noch spannender, die Geschichte. Vers 10. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihm das Evangelium zu verkünden. Ich habe früher immer gedacht, Paulus hat geträumt, morgens aufgestanden und gesagt, Jungs, wir packen unsere Sachen und gehen. Bis ich mal etwas tiefer in diesen Vers hineingeschaut habe. Und hier hat, woran ich hängen geblieben bin, sind die Worte, indem wir daraus schlossen. Ich glaube, es war nicht ein sofortiges Packen. Dieses Wort, indem wir daraus schlossen, heißt so viel im Original, wir haben alle Fakten auf den Tisch gelegt und haben ausgewertet und dann eine Entscheidung getroffen. Natürlich war der Traum sehr klar. Natürlich waren die verschlossenen Türen vorher sehr klar. Aber sie sind nicht einfach aufgrund des Traumes losgezogen, so wie ich immer gedacht habe, sondern die anderen hatten den Traum ja nicht und Paulus war hier mit mehreren Männern unterwegs. Und er sagt, Männer, das ist mir heute Nacht passiert. Was machen wir jetzt daraus? Und sie legen die Fakten auf den Tisch und treffen dann eine Entscheidung, was sie tun. Auch irgendwie menschlich, oder? Nach so einem Traum. Wir können jetzt weitergehen, die zweite und dritte Missionsreise von Paulus weiter anschauen. Aber ich glaube, das Muster wird klar. Es gibt nämlich keinen klaren Weg. Wir sehen hier in dem Leben, es ist die Gemeinde, die entscheidet. Es ist der Silas, der selber entscheidet. Es ist der Paulus, der für den Silas und den Timotheus entscheidet. Es ist die Gruppe, die die Fakten zusammenträgt und entscheidet. Es ist einfach eine breite Palette an Dingen da, wie sie entscheiden. Was heißt das denn für uns? Wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, die ja tief in uns allen irgendwie immer wieder hervorkommt. Soll ich das jetzt genau machen oder nicht? Ich glaube, ganz vereinfacht gesagt, wenn Gott uns nichts Direktes sagt, dann darfst du einfach selber entscheiden. Ich glaube, Gott gibt uns einen Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens dürfen wir selber entscheiden. Es ist ungefähr so, wie diejenigen, die Kinder von euch haben, die wissen das, oder kennen die Situation vielleicht. Du sagst zu deinen Kindern, Kinder, geht raus in den Garten spielen. Dann ist Auftrag und Rahmen klar. Draußen im Garten und spielen. Nicht streiten und nicht auf der Straße. Dann ist es dir als Vater oder Mutter wahrscheinlich egal, ob sie auf der Schaukel sitzen, ob sie im Sandkasten spielen oder sonst Fußball spielen. Solange sie im Garten sind und spielen, ist es egal. Wie würdest du dich fühlen als Vater oder Mutter, wenn die Kinder kommen und sagen, okay, du sagst, ich soll spielen gehen, aber mir ist noch nicht ganz klar, soll ich auf die Schaukel oder soll ich in den Sandkasten? Wir gehen in den Sandkasten. Okay, und wenn ich in den Sandkasten gehe, soll ich jetzt von rechts reingehen oder von links reingehen? Und wenn ich dann drinnen bin, soll ich eine Burg bauen oder einen Tunnel graben? Und irgendwann sagst du als Vater oder Mutter, lass mich in Ruhe und mach. Spiel. Mir ist es so egal, was du machst. Der Rahmen ist klar. Und ich glaube, dass bei Gott es ähnlich ist. Gott gibt uns einen Rahmen und sagt, innerhalb dieses Rahmens, mach es mal einfach. Und der Rahmen ist, glaube ich, ganz klar gesteckt von Gott. Wir haben einen zweifachen Auftrag. Der erste, den bekommen wir bei der Schöpfung mit, als ganze Menschheit. Gott schafft den Menschen, Gott rüstet ihn aus und sagt, du bist jetzt ein Verwalter auf dieser Erde. Dein Auftrag ist zu verwalten, zu herrschen, gestalten. Und alles, was du dafür brauchst, bekommst du bei deiner Geburt an Gaben und Fähigkeiten mit. Das heißt, du musst nur schauen, was kann ich eigentlich und das nutze ich, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das war Gottes Ziel für alle Menschen. Ist ein bisschen schief gegangen und dann kommt Jesus und stellt das Ganze wieder her. Und dann kommt der zweite Auftrag und Jesus sagt, und jetzt lebt ihr, so wie ich es ursprünglich gedacht habe und zeigt anderen, wie es auch geht. Und das nennt man Jüngerschaft. Und alles, was du brauchst, um Jüngerschaft zu leben, bekommst du bei deiner geistlichen Wiedergeburt an Gaben und Fähigkeiten mit. Das heißt, du bist komplett ausgestattet, du hast Vollausstattung. Du hast alles, was du brauchst, um diesen zweifachen Auftrag zu leben. Du musst erstmal nur hinschauen. Vielleicht musst du ein paar Dinge ausprobieren. Aber solange wir in diesem Rahmen leben, solange wir uns bemühen, in Gottes Willen die Welt zu gestalten, Jüngerschaft zu leben, sind wir immer richtig. Ich glaube nicht, dass Paul und dass Gott eines Tages, nehmen wir Simon raus, zu Simon kommt, Simon, du bist jetzt hier in Lichtenau gelandet und es war nett, was du gemacht hast, aber weißt du, du hast damals mit dem Ewald über Indien geredet und eigentlich wollte ich dich in Indien haben und alle deine Früchte, die jetzt in Lichtenau passiert sind, die zählen nicht. Glaube ich nicht. Solange er bemüht ist, Jüngerschaft zu leben, sagt Gott sich, wenn ich ihm nichts anderes sage, ist mir es egal, ob er es da macht oder da oder da. Da haben wir die Freiheit zu entscheiden, wenn wir Jüngerschaft leben. Ich glaube, das ist Gottes Herz. Und dann ist es ihm egal, ob du Kinderarbeit machst oder das. Solange du es gut machst und solange du Leidenschaft hast, leb das. Und dann müssen wir Gott nicht jedes Mal fragen, soll ich jetzt das oder jenes? Und ich bin auch überzeugt, dass wenn Gott etwas Spezielles für dich hat, dann wird er es dir auch so sagen, dass du es verstehst. Der wird das nicht irgendwie vergraben in der Bibel und du musst Monate oder Jahre lang die Bibel studieren, bis du irgendwann einen Vers in, wer weiß welchen Propheten findest, der irgendwie was sagt, der vielleicht in deiner Situation spricht. Sondern ich glaube, dass Gott, so ist Gott nicht. Ich glaube, dass Gott klar und deutlich zu uns spricht. Und wenn du nichts hörst, dann hat er vielleicht auch nichts gesagt. Und er sagt einfach, mach. Es ist mir egal, solange du Jüngerschaft lebst. Das ist Gottes Herz. Und wonach entscheiden wir denn jetzt? Vielleicht etwas, was mir hilft, einfach voranzugehen, ja, zu fragen, hat Gott etwas Klares gesagt? Ja, das ist eine meiner ersten Fragen. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bin berufen oder ich glaube, ich bin berufen, dann sage ich, okay, was hat Gott gesagt? Woran machst du es fest? Wenn Gott etwas Klares sagt, gibt es eigentlich nur eine Option, Gehorsam umzusetzen. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Aber wenn er nichts Klares gesagt hat, dann darfst du vielleicht selber entscheiden. Und dann ist meine Frage, was sind eigentlich deine Gaben? Was hat Gott dir mitgegeben? Da hat er sich ja was bei gedacht. Er hat gesagt, ich gebe dir das mit, damit du es einsetzt, um die Welt zu gestalten und Jüngerschaft zu leben. Und dann kannst du das, was du gut kannst, dafür nutzen. Ob es jetzt deine natürlichen Fähigkeiten sind, ob deine geistlichen Gaben sind, egal. Beides ist dazu gegeben worden, damit wir Jüngerschaft leben. Und ich glaube, das ist Gottes zentrales Herz, Jüngerschaft. Anderen Menschen zu zeigen, wie man Gott gefällig lebt. Jüngerschaft ist nicht irgendwelche Studienprogramme und so, wo wir uns in einen Raum zurückziehen und studieren. Das gehört vielleicht auch dazu, aber letzten Endes heißt es, ich folge Jesus nach und ich zeige anderen, wie es funktioniert, damit sie es nachmachen können. Das ist einfach. Und in deinem Umfeld, in deinem, da wo du lebst, das zu leben, diesen zweifachen Auftrag von Gott zu leben. Was sind deine Themen des Herzens? Was beschäftigt dich? Was facht in dir so eine Leidenschaft an, wo du sagst, das Thema ist mir wichtig? Das ist vielleicht für den einen, das ist die soziale Gerechtigkeit, die Ausbeutung von Frauen, die Ausbeutung von Kindern auf dieser Welt. Ja, wenn das dich antreibt, wenn das dir etwas in dir zum Brennen bringt, dann ist da vielleicht was dran. Ich glaube, dass Gott uns mit unserem ganzen Sein geschaffen hat, auch mit unseren Wünschen, die wir haben, Träumen, die wir mitbringen. Und dem Ganzen einfach mal folgen und sagen, und dann lebe ich Jüngerschaft in diesem Bereich. Vielleicht ist aber auch eine Frage zu fragen, was ist eigentlich naheliegend? Manchmal denken wir sehr kompliziert. Und da ist dabei das Naheliegende doch einfach hier vorne. So wie bei Silas. Naheliegend. Der hat nicht, als er in Antiochia ankam, nochmal einen Gabentest gemacht und geschaut, was gibt's hier noch so alles zu entdecken. Der hat das gemacht, was er in Jerusalem auch schon gemacht hat. Das war naheliegend. Einfach seine Gabe weitergelebt. Das kann ich. Da wird jemand gebraucht. Mach ich's. Was ist naheliegend in deinem Leben? Wo gibt es vielleicht eine Not? In der Gemeinde, in deinem Umfeld, wenn du sagst, da könnte ich einspringen. Da wird gerade jemand gebraucht und ich bringe etwas mit, das könnte passen. Vielleicht ist jemand schon auf dich zugekommen und hat gesagt, du, könntest du dir vorstellen, dies oder jenes zu übernehmen? Das ist das Gleiche, wie Paulus beim Timotheus gemacht hat. Komm, ich sehe etwas in dir und komm mit. Ich möchte dich einsetzen, ich möchte dich gebrauchen. Warum nicht? Einfach mal machen. Und ich glaube, ganz zum Schluss, wenn einfach alles irgendwie so vor uns liegt, dass wir auch das machen können, was Paulus mit seinem Team gemacht hat, einfach mal alle Fakten zusammenzutragen und sagen, was liegt eigentlich auf dem Tisch? Vielleicht ist die Antwort schon längst da und wir sehen sie nicht, weil wir kompliziert denken oder auf etwas warten, was vielleicht nie eintreffen wird. Vielleicht ist es einfach so einfach zu sagen, was sind eigentlich die Fakten? Was bringe ich mit? Was hat Gott vielleicht schon gezeigt? Wo ist eine Not? Welche Gaben habe ich? All diese Dinge und sagen, und dann entscheide ich. Ich möchte an dieser Stelle, kannst du den Link vielleicht kurz einblenden. Ich habe vor einiger Zeit ein kleines Tool entworfen. Und das, hier ist ein Link, da könnt ihr es euch runterladen. Wenn ihr euch ein bisschen mehr mit der Frage auseinandersetzen wollt, dann das kann euch helfen, gerade diese Dinge mal so zusammenzutragen, zu sortieren, was ich habe und vielleicht ein klareres Bild. Diese vielen verschiedenen Puzzleteile, die ich vielleicht schon so in meiner Box habe, das alles zu sortieren und dann vielleicht zu einem konkreteren Schritt zu kommen. Und dann sind noch ein paar mehr Fragen dabei, die euch helfen können, auch einen Plan zu entwickeln. Was will ich denn eigentlich machen? Könnt ihr euch gerne anschauen und runterladen. Und wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu, können wir darüber reden. Aber das kann euch helfen, einfach in diesem vielleicht etwas erstmal komplexen Thema ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Ich glaube, am Ende geht es um Jüngerschaft. Und damit möchte ich diese Predigt schließen. Am Ende geht es um Jüngerschaft, Menschen anzuleiten, so wie Gott es sich gedacht hat. Und solange wir in diesem Thema unterwegs sind, solange wir Jüngerschaft leben, solange wir uns einsetzen, dass Menschen Jesus nachfolgen können, ist es fast egal, was du machst. Gott wird sich darüber freuen. Du bist begabt, du hast alles, was du brauchst dafür. Du bist begabt, um die Rolle einzunehmen, die Gott dir zugedacht hat. Wenn es eine sehr spezielle Rolle sein wird, dann wird er es dir sagen. Wenn nicht, darfst du einfach leben. Und vielleicht ist die Frage gar nicht so sehr, was ist jetzt genau meine Berufung, sondern eher die Frage, und damit möchte ich schließen, was könnte alles passieren, wenn wir die Freiheit hätten, einfach mal loszuleben und dieser Freiheit loszugehen und sagen, Gott wird mir schon sagen, wenn was Neues kommt. Ansonsten mache ich es einfach mal. Und in dieser Freiheit zu leben. Amen.